There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Werbung in der Man Cave, heute mit was ganz Speziellem für Comic-Fans, denn es gibt eine neue App in Deutschland, quasi die erste All-You-Can-Read-App auf Deutsch, und das ist Swoosh. Und in Swoosh habt ihr quasi hunderte von Comics, ja, über 900 Comic-Titel vereint in einer App und könnt jederzeit darauf zugreifen. Jetzt werdet ihr sagen, was sind es denn für Comics? Na, es sind Comics von unter anderem Panini, ja, also die ganzen Star-Wars-Sachen, sehr viel von DC, Batman, Superman, Wonder Woman und so weiter und so fort. Game of Thrones, The Witcher, Cyberpunk, Avatar und noch ganz viel andere kleine und große Franchises. Und das finde ich halt besonders knusprig, es sind Sachen von Egmont drin. Denn Egmont, die machen diese ganzen lustigen Taschenbücher, das Mickey Mouse Magazin, Lucky Luke, also ganz viele Sachen aus der Kindheit, die wir auf jeden Fall kennen und damals geliebt haben, gibt's quasi jetzt alle zusammen. Ihr müsst euch nicht mehr diese, ne, ihr kennt das noch von lustigen Taschenbüchern früher, dieses, ich will die ganze Rückenwand haben, und dann hat man da tausende von lustigen Taschenbüchern gehabt, damit man irgendwie dieses Rückenmotiv aneinander stellen konnte. Das braucht ihr jetzt zwingend nicht mehr, ja, das braucht ihr nicht mehr in eurem Wohnzimmer mit Ende 30, sondern es reicht im Hosentaschenformat, und deswegen kann ich euch Swoosh wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn ihr sagt, ey, ich habe einfach wieder Comics zu lesen auf meinem Tablet, auf meinem Smartphone. Ladet euch die App runter und macht es einfach. Es ist wirklich spielend einfach. Ich habe es selber auf dem Handy und ich find's wirklich super, weil ich so selten Comics in die Hand nehme, aber das finde ich einfach richtig, richtig nice. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin interessiert, dann schaut auf jeden Fall bald rein, denn es gibt jetzt gerade noch ein Angebot, das gilt bis Ende September bei denen auf der Seite. Da kriegt ihr quasi 3 Monate zum Preis vom einen, nämlich für 9,99 €. Danach kostet es regulär 9,99 €. Oder es gibt auch noch ein Jahresabo, das kostet 99,99 €. Das ist auch ganz nice. Schaut gerne mal vorbei auf swoosh.de/mancave. Ich find's mega. Ich habe selber auf dem Handy drauf. Hab richtig, richtig Bock drauf, mal wieder ab und zu mal einen kleinen Comic zu lesen. Und hey, vielleicht habt ihr einfach mal wieder Lust, euch in alte Geschichten aus Entenhausen, aus der Kindheit zu begeben. So, das war's auch schon von mir. Jetzt geht's weiter mit der Mancave. Tschüssi. Leute, wir sind in Ausgabe 28 von der Man Cave und heute dreht sich alles um eins der Spiele des Jahres, vielleicht das Spiel des Jahres. Wir reden über The Last of Us 2. Yeah! Und damit herzlich willkommen in der Man Cave. Mein Name ist Max Nikolas Maria von Nachtsheim, Ausgabe 28, The Last of Us 2. Es ist Sonntagabend. Ich habe gerade eben vor wenigen Minuten mein Last of Us beendet und bin emotional noch ganz, ganz, ganz doll aufgewühlt. Ich habe meine Kopie am Donnerstag bekommen, habe sie dann sofort installiert und hatte gegen Mittag, Nachmittag damit angefangen, so gegen 3, 4, 5 irgendwann um den Dreh. Hab dann Donnerstag bis spät in die Nacht gezockt, hab das am Freitag fortgesetzt, ab mittags, nachmittags, hab dann den ganzen Tag gespielt, und tatsächlich war es jetzt gestern und heute so, dass ich wirklich den ganzen Tag nichts anderes gemacht habe, außer The Last of Us zu spielen. Ich bin dementsprechend emotional gerade sehr, 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 sehr mitgenommen. Es war ein sehr, sehr großes Erlebnis, aber wir werden auf all das gleich ausführlich eingehen. Wir werden auch auf viele Sachen drumherum eingehen. Wir werden darauf eingehen, warum aktuell The Last of Us 2 so ein Hate im Internet erfährt. Und wir werden darauf eingehen, ob das überhaupt irgendeine Form von, ob da überhaupt irgendwas dran ist, über das es sich zu reden lohnt oder woher das Ganze überhaupt kommt. Viele von euch werden das vielleicht auch gar nicht mitbekommen haben. Sowas passiert ja immer irgendwie auf Twitter und in irgendwelchen Bubbles. Und man denkt dann immer, das ist das Größte auf der Welt. Aber im Endeffekt kaufen sich halt irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen Leute das Spiel, und davon kriegt wahrscheinlich nicht mal, Ja, nicht mal 400.000 kriegen was überhaupt von dem Quatsch mit, so der da passiert, und den Rest ist einfach auch scheißegal. So hat es auch zu sein. Aber darauf werden wir heute eingehen. In seiner Gänze. Ich werde euch meine Meinung zu The Last of Us 2 erzählen. Natürlich auch, was ich alles gut finde. Ich werde auch sagen, was ich nicht so gut finde. Wir werden auf die Story eingehen und so weiter und so fort. Dazu wird es natürlich auch einen Spoiler-Teil geben. Im Spoiler-Teil wird heute das meiste passieren. Ich werde aber gleich noch so ein bisschen was vorausschicken, nochmal meinen Bezug zu Last of Us 1 niedersagen, und dann gehen wir so nach und nach, gehen wir locker und entspannt an das Thema heran. Und da das heute wahrscheinlich auch diesem Thema, auf dieses Thema bezogene große Sendung wird und auch gar nicht so eine kurze Sendung, würde ich auch sagen, sparen wir uns alle kleinen Plänkeleien im Vorfeld. Ich wollte eigentlich noch so ein paar kleine Spieletipps mitgeben, aber die legen wir alle in die nächste Sendung, weil ich glaube, was euch jetzt interessiert, ist nicht irgendwie ein Indie-Titel, sondern euch interessiert jetzt einfach mal gerade der Blockbuster des Jahres, nämlich The Last of Us 2. Um The Last of Us 2 und den Hype um Last of Us 2 zu verstehen, muss man aber erstmal ganz kurz darüber reden, wie wichtig eigentlich The Last of Us 1 war. The Last of Us 1 erschien damals 2013 für die PlayStation 3. Knapp ein Jahr später erschien dann nochmal eine Remastered-Version für die PlayStation 4 und galt, ja, ist das zweite große Pferd im Stall neben Uncharted bei Naughty Dog und hat wahrscheinlich bei den Leuten inzwischen sogar einen größeren Stellenwert als Uncharted, ein Stückchen zumindest. Beides sehr, sehr große Marken. Naughty Dog steht seit Jahren eigentlich nur für Qualität, haben einen ähnlichen Status wie Rockstar Games oder CD Projekt Red, die eher nicht so viel machen, aber wenn sie was machen, dauert's lang, und wenn es dann kommt, ist es gigantisch groß und unfassbar umfangreich. Und in diese Kerbe schlägt natürlich auch The Last of Us 2. The Last of Us 2 ist der 7 Jahre spätere Nachfolger eines unfassbaren Blockbusters, einer modernen Zombie-Geschichte, einer modernen Geschichte, wie man eine Zombie-Apokalypse 2013 so erzählt hat oder auch in den Jahren davor schon. The Walking Dead hat da natürlich sehr viel gemacht, die Comics, die Serie und auch die, vor allem auch die Spiele von Telltale. Und allerhand Zombie-Filme, also das Zombie-Genre hat sich in den letzten 20, 15 Jahren sehr, sehr gewandelt von stumper Action hin zu viel Emotionalem und viel, was ist eigentlich mit den Menschen, die da so leben in so einer Zombie-Apokalypse, und gar nicht mehr den Zombie als an vorderste Front gestellt, sondern das Menschliche, was dahinter alles zerfällt und was das mit den Menschen macht und wo ist Menschlichkeit geblieben und wo gibt sie gar nicht mehr und hat es in gewissen Hinsichten geholfen oder nicht, und die Intrigen dahinter solchen Sachen widmet sich das Zombie-Genre die letzten 10, 15 Jahre. Und The Last of Us hat vor 7 Jahren genau auch das bedient. Es war eine sehr klassische Geschichte über zwei Menschen, die in dieser Zombie-Apokalypse leben, die sich damit angefreundet haben, für die das inzwischen Alltag ist. Das ist Joel. Joel hat seine Tochter Sarah verloren. Das passiert ganz am Anfang des Spiels in einer unfassbar emotionalen, krassen, unfassbar schön geskripteten Szene, aber auch tragisch. Sehr, sehr krasse Szene. Und dann lernt man Ellie kennen. Und Joel soll Ellie eigentlich nur wohin bringen, für eine Freundin. Und die ist so ein bisschen, die erinnert ihn so ein bisschen an seine Tochter. Er ist muffig, er ist am Anfang distanziert. Sie ist ein kleines, vorlautes Rotzemädchen, das ihm so ein bisschen über den Mund fährt, die gern so ein bisschen ihre kindische Ader an ihm auslebt, aber die dann sozusagen als ungleiches Paar miteinander wachsen, an den Situationen wachsen, und das Ganze läuft dann einfach auf ein Finale raus, was sehr tragisch ist. Und wir haben ja Last of Us 1 letzte Woche nochmal gespielt im Stream. Und ich muss auch sagen, 7 Jahre danach ist Last of Us 1 immer noch eines der besten Videospiele der letzten 10 Jahre mit Abstand, wenn man auf storylastige Spiele steht, die Action-Adventure-Elemente beinhalten, mit ein bisschen Horror dealen kann, Atmosphäre mag, Emotionen mag, gute Figuren mag, dann ist Last of Us schon das Nonplusultra auf der PlayStation 3 gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Da kommt auch kein anderer Titel aus der Zeit dran. Kein Heavy Rain, kein Uncharted, kein sonst was. The Last of Us ging als der Gewinner aus der PlayStation 3-Ära raus, von den Exclusives, wenn man jetzt mal vielleicht noch sowas wie GTA oder Red Dead Redemption auf die Seite stellt, was halt Multiplattform-Spiele sind. Aber von den Exclusives war The Last of Us mit eines der emotionalsten Erlebnisse ever und auch in der ganzen Dekade, in der das rauskam. Also das ganze letzte Jahrzehnt hatte fast keinen so großen emotionalen Blockbuster in dem Genre wie The Last of Us. Dabei ist The Last of Us eine relativ, wie ich ja eben schon gesagt habe, eine sehr klassische Geschichte über ein ungleiches Paar, das dann aber durch Szenen, Emotionen und die richtige Schreibweise aufgewertet wird. Also, und das ist schon mal ein Punkt, den ich auch heute so ein bisschen vorausschicke, weil das auch ein Kritikpunkt ist an Last of Us 2, von, nicht von mir, aber von anderen Leuten, dass sie sagen, die Story sei so schwach und es wäre ja nur eine Revenge-Story. Das stimmt nicht. Also das stimmt schon, aber da vergisst man, dass Last of Us 1 auch einfach nur eine Geschichte war von einem ungleichen Paar, das von A nach B läuft und dabei sich unterwegs anfreunden und mit einer gewissen emotionalen Ebene zueinander aufbauen, so. Vater-Sohn, Vater-Tochter-mäßig. Und der Weg ist auch bei Last of Us das Ziel gewesen, weil The Last of Us nicht davon gelebt hat, am Ende krass dazustehen mit so einer krassen Story, sondern alles, was drumherum passiert ist. Die kleinen Geschichten, die erzählt wurden, die die beiden zusammenschweißen. Wen sie unterwegs treffen, was sie unterwegs erleben, wo sie sind, die ganzen Schauplätze und so weiter und so fort. Das hat die Geschichte von Last of Us so einzigartig und so schön gemacht und hat dafür gesorgt, dass das Spiel für viele, 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 viele Menschen bis heute als Meilenstein gilt. Es kam dann noch ein DLC hinterher, Left Behind heißt das Ganze. Das geht so eins bis zwei, ja, zwei Stunden kann man sagen, was mitten in der Geschichte von Last of Us 1 spielt. Da gibt's ja den einen Part, ich spoilere jetzt ganz kurz, da ist Joel stark verletzt und die beiden quartieren sich sozusagen ein und sie kümmert sich um ihn und sie versucht ihn zu versorgen, so dass er nicht abkratzt und ihn wieder aufzupäppeln. Und da gibt's eine Szene, die uns im Hauptspiel verwehrt bleibt oder ein Part, da ist ein großer Zeitsprung drin und diesen, da arbeiten wir eine kleine Episode nach, weil die beiden sind in so einer Mall einquartiert und sie sucht dann in dieser Mall nach Antibiotika, nach Medikamenten und parallel dazu sieht man noch eine Geschichte aus ihrer Vergangenheit, die Geschichte zwischen ihr und Riley. Riley wird am Ende vom ersten Teil im Finale erwähnt, da redet sie von Riley, von einer guten Freundin, die vorher gestorben ist und sie haben gedacht, sie sterben da mal zusammen und sie sagt dann, ich warte heute noch darauf. Was schon sagt, dass es nicht nur emotional und eine krasse Aussage ist, sondern auch, dass da eine ganz starke Verbindung zwischen den beiden war und auch diese Verbindung wird in dieser kleinen Episode The Left Behind oder Left Behind aufgearbeitet. Man ist parallel zu der Mall-Geschichte, nämlich noch in der Vergangenheit in der Mall, zusammen mit Riley, eine stillgelegte Mall und macht da eher Kleinigkeiten. Da sind gar nicht so große Action-Geschehnisse drin, sondern da sind so kleine Geschichten, halt Sachen, die man auch in der Zombie-Apokalypse macht, nämlich in irgendwelche verlassenen Gebäude gehen und Spaß haben. Auch in diesem Szenario muss man irgendwo Spaß haben. Und das passiert da. Und Left Behind ist ein unfassbar tolles DLC, das, wenn ihr euch das Remaster kauft von Last of Us auf der PlayStation 4, das habt ihr dabei. Und das ist absolute Pflicht, das zu spielen, weil es die Geschichte nicht nur weiterspinnt, sondern auch noch aufwertet, weil es ganz, ganz wichtig ist für Last of Us. Es ist nicht nur irgendein blödes DLC, sondern es ist mindestens genauso essentiell wie das, was in der Hauptstory passiert. Und es bereitet auch schon eigentlich den Weg für das, was in Last of Us 2 dann passieren soll. Nämlich, dass Ellie inzwischen lesbisch ist. Und das sieht man ja schon in der Liebesbeziehung mit Riley. Es gibt ja dann auch die Kussszene und so weiter und so fort. Und auch das wird da aufbereitet. Und das erzähle ich alles nicht ohne Grund, sondern das erzähle ich auch, weil es schon so ein bisschen darauf hinarbeitet, wo wir heute hingehen. Nämlich, wir werden nämlich darüber reden, wie ist der Hate gerechtfertigt oder nicht. Und ich habe mich die letzten Tage ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe mir auch ein bisschen selber nicht Hate bekommen, aber Diskussionen führen müssen, weil ich was geteilt habe. Aber dazu später auch noch mehr. Kommen wir aber erstmal jetzt zu The Last of Us 2 oder Part 2, was vor, ich glaube, schon über 4 Jahren angekündigt wurde, damals mit einem ersten Teaser. Dann hat man immer wieder Material gesehen und ich habe mich relativ schnell ausgeklinkt aus den Last of Us 2 Sachen, weil ich habe den einen Trailer noch gesehen, der war damals auf der E3 2017, kann das sein? Ich glaube, das war auch das Jahr, wo sie das erste Mal Ghost of Tsushima und auch mehr von Death Stranding gezeigt haben. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich mir wahrscheinlich vor 3 Jahren das letzte Mal Videomaterial zu The Last of Us 2 angeguckt und habe mich dann ausgeklinkt, weil ich gesagt habe, ich möchte dieses Spiel, wenn es denn dann kommt, ich möchte dann einmal nochmal das 1er durchzocken und dann möchte ich einfach nur noch ready sein für den Titel. und mich überhaupt nicht mehr von irgendwas beeinflussen, weil damals schon vor 3 Jahren viel gezeigt wurde. Also zumindest hat man gesehen, Ellie ist anscheinend jetzt in einer lesbischen Beziehung. Es gab diese Tanzszene, die gezeigt wurde. Man hat schon erst das Gameplay gesehen, Kampfszenen und so weiter und so fort. Und alles sah fantastisch aus. Und da war ich so, okay, gut, reicht mir, um zu wissen, dass Last of Us 2 gut wird. Hätte ich zwar auch so, wenn ich nur ein Poster gesehen hätte, hätte ich mir schon gedacht, dass Last of Us 2 gut wird. Aber manchmal guckt man ja noch einen Trailer. Das Internet ist natürlich ein anderer Ort und eine andere Auffassung auch bei solcher Sachen. Und nun waren die letzten Monate sehr, sehr ruppelig für The Last of Us 2. Also eigentlich war das Release ja schon für Februar angesetzt. Dann wurde es nochmal ein bisschen nach hinten geschoben in den April. Im April wurde dann aber aufgrund von Corona, auf der Corona-Situation, wurde dann nochmal das Release verschoben. Jetzt kam es dann endlich jetzt im Juni. Was dafür auch gesorgt hat, dass Ghost of Tsushima einen Monat später kommt. Schon die nächste PlayStation-Exclusive-Bombe im Gepäck, auf die wir uns auch schon natürlich sehr, sehr freuen. Aber jetzt erstmal ist das erstmal unser Titel, auf den wir uns konzentrieren. Und natürlich auch wahrscheinlich der Titel des Jahres, was Sony angeht. Selbst wenn sie noch eine Konsole releasen mit Miles Morales und Ratchet & Clank und keine Ahnung. So muss man doch sagen, The Last of Us 2 ist seit auch God of War der wichtigste Titel im Stall von Sony. So, also mir fällt nichts ein, was jetzt noch irgendwie größer gewesen wäre. So, Spider-Man war noch wichtig, natürlich Horizon ist wichtig. Es gibt allerhand Sachen, die von Sony wichtig sind, aber wenn God of War, Uncharted oder Last of Us irgendwo draufsteht, dann steht die Welt still. So, also das hat man inzwischen schon geschafft und in dem Fall ist es halt auch so. Aber im April passierte dann noch was, oder so vor ein paar Wochen, und zwar gab es Leaks. Ich habe mich mit den Leaks nicht beschäftigt, deswegen versuche ich auch nur grob anzuschneiden, was es geht. Es gab jemanden aus den Lagern von Naughty Dog, der anscheinend Fakten über das Spiel gedroppt hat. Und daraufhin sind viele Leute ausgerastet, haben gesagt, sie boykottieren das Spiel. Sie hassen das Spiel, sie haben jetzt schon keinen Bock mehr drauf, es werden Sachen gemacht worden, die nicht cool sind und so weiter und so fort. Und sie beugen sich dem Ganzen nicht. Und man hat schon gemerkt, auch wenn die Vorfreude auf Last of Us groß ist und alles ist zu plakatiert und alle schreien nur nach Last of Us Part 2, so ist im Internet doch auch wieder eine Fraktion unterwegs, die sehr, sehr, sehr energisch gegen dieses Spiel vorgehen will. Warum, kann ich euch ehrlich gesagt nur so halb erklären. Ich will da gar keine Mutmaßung anstellen oder sonst irgendwas. Ich kann es mir ehrlich gesagt fast gar nicht erklären. Wir werden aber heute im Laufe der Review wird sich die Sache von selber klären. Ich werde jetzt erstmal in den spoilerfreien Teil gehen und dann und eine kleine Review dazu abgeben und dann wird's relativ schnell in den Spoiler-Teil gehen. Der wird hier aber nochmal ganz laut, jetzt kommt der Spoiler-Teil gekennzeichnet. Also wenn ich das sage, dann wisst ihr, jetzt kommt der Spoiler-Teil. Dann wär's ganz gut, wenn ihr das Spiel schon gezockt habt. The Last of Us 2, aber man muss ganz vorsichtig sein mit der Story, weil ich zum Beispiel gar nichts wusste. Ich habe zwar Sachen vermutet, weil ich natürlich Verpackungen und sowas sehe und schon so eine Richtung vermute, aber ich habe mich tatsächlich überhaupt nicht damit beschäftigt, was da jetzt eigentlich genau passiert. Meine Vermutung lag dann zwar richtig, aber ja. Also, oh, das ist schwierig, die Story wiederzugeben, ohne dass man irgendwas spoilert. Also, es ist noch ein Zeitsprung passiert seit den Geschehnissen in Teil 1. 1 hat ja damit aufgehört, dass Ellie von Joel aus dem Krankenhaus gerettet wurde, beziehungsweise gerettet aus seiner Sicht. Aus der Sicht von anderen Leuten ist es eher nicht gerettet. Er hat eher der Welt geschadet, weil Ellie ist anscheinend immun. Ellie hat ja im ersten Teil einen Biss und das ist ja auch die Aufgabe von ihm, sie dahin zu bringen, zu den Fireflies. Und die Fireflies sollen aus ihr einen Impfstoff gewinnen, um der Welt zu helfen. Dafür muss sie aber sterben, findet man heraus. Und Joel, der das weiß, hält es aber nicht aus, weil er zu sehr an ihr hängt und weil er auch schon seine Tochter verloren hat und rettet sie gewaltsam vom OP-Tisch kurz bevor die OP losgeht und holt sie noch raus, während sie im Koma ist, schießt sich seinen Weg frei, setzt sich ins Auto mit ihr und fährt weg. Und sie wacht irgendwann auf und sagt, was war denn los? Und dann sagt er, ja, die konnten nichts machen, alles gut. Und dann sagt er, die haben eh ganz viele von deiner Sorte. Es gibt ganz viele, die immun sind. Das machen die dann einfach mit denen weiter. Du warst jetzt nicht so wichtig. Egal. Und sie fragt ihn dann am Ende noch so, ob das stimmt, und er sagt ja. So, also die grob zitiert. So plump war der Dialog nicht, aber er lügt sie an. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und natürlich hat die Welt dadurch keinen Heilungsprozess erfahren, weil sie tatsächlich das einzige menschliche Wesen ist, das immun ist gegen diesen seltsamen Pilz, Virus, Zombie-Spaß. Und jetzt ist eine Zeitspanne passiert und ein Zeitsprung, und man lebt inzwischen in Jackson. Jackson ist so eine Kommune, mitgegründet oder mitverantwortet von Tommy, Joels Bruder. Alle wohnen da. Es ist fast eine funktionierende Stadt, wie man sie eigentlich kennt. Es ist alles ein bisschen dörflich, alles ein bisschen pubmäßig, alles ein bisschen Cowboy-mäßig, aber trotzdem auch irgendwie alles sehr schön und zivilisiert. Und man hat das Gefühl, es wurde sich wieder in dieser Welt eine Zivilisation geschaffen, die halt dadurch auch aufrechterhalten wird, dass man halt überall drumherum Wachposten gebaut hat, verschiedene Punkte, dass wenn denn mal Klicker oder Zombies beziehungsweise Befallene kommen, dass man sie eliminiert und dass sie gar nicht erst die Stadt erreichen, dass die Stadt sozusagen in Frieden leben kann. Und irgendwie hat sich da drin so ein Alltag etabliert, natürlich. Man kann ja nicht den ganzen Tag sich nur damit beschäftigen, dass die Kids Angst haben, dass die Zombies kommen, sondern irgendwann wird das Normalität. Und irgendwann hat man sich mit der Situation angefreundet, und in dieser doch recht großen Stadt tobt das Leben. Es gibt Feiern, es gibt Kneipen, es gibt Restaurants, es gibt allerhand. Also es gibt ein richtiges Social Life und es geht ganz normal weiter. Es hat sich alles wieder ganz normal etabliert. Es gibt Geschäfte und so weiter und so fort. Die Leute leben in kleinen, schönen Häusern, die teilweise richtig, richtig gut eingerichtet sind. Man hat auch Strom und so weiter und so fort. Es gibt fließendes Wasser, es gibt Toiletten. Also es ist eine kleine Zivilisation, die da existiert. Und die lernen wir am Anfang des Spiels kennen. Wir sehen, wie die alle leben, wie Ellie lebt, wie Joe lebt. Man merkt, dass die beiden ein angespanntes Verhältnis zueinander haben. Und Joel und Tommy, sein Bruder, reiten dann raus. Und um wieder eigentlich nur Kontrolle zu machen. Und gleichzeitig gibt es so ein bisschen so eine, ja, fast schon Highschool-Musical-mäßige Love-Story zwischen, wie heißt er nochmal? Heißt der Jimmy? Jason? Auf jeden Fall, zwei Protagonisten, die sehr, sehr wichtig sind, sind natürlich Ellie und ihre Freundin Dina. Anscheinend wurde gestern Abend, als die beiden tanzen waren im ortsmäßigen, in der Dorfdisse zu Country Music, haben die beiden anscheinend betrunken rumgemacht, obwohl Dina sich gerade erst von ihrem Freund getrennt hat. Und man sagt aber, dass Dina das eigentlich nur gemacht hätte, um den zu ärgern, und die wären ja eh bald wieder zusammen und so weiter und so fort. Und Ellie, die ja auf jeden Fall, das wird auch gar nicht groß thematisiert, dass sich immer geoutet hat, sondern das ist einfach so vorausgesetzt, dass man das weiß, gerade auch aus der Geschichte mit Riley und so weiter und so fort. Also es wird jetzt nicht an die große Glocke gehängt, dass sie homosexuell ist. Es ist einfach so. Und Dina und sie scheinen aber doch irgendwie eine engere Bindung zu haben, und Dina scheint sich auch schon ganz gut zu finden. Und die beiden reiten dann auch raus, um zu Joel und zu Tommy zu gehen. Und dabei versinken sie dann auch mal in einem Lager von einem anderen Freund. Da finden sie dann so einen Keller, wo der Hanf angebaut hat. Und dann haben die beiden da nochmal eine richtig schöne Szene, weil draußen so ein krasses Unwetter tobt. Da können sie eh nicht raus. Und dann bleiben sie da unten in dem Keller, in diesem aussätzigen Haus, und hängen da rum, und es ist alles erstmal ziemlich süß und romantisch und natürlich auch alles in diese leichte Zombie-Apokalypse getaucht, aber wir kriegen davon gar nicht so viel mit. Wir kriegen eher erstmal Social Life mit, und Zombie ist wirklich nur noch Nebensache. Dann lernen wir eine zweite Figur kennen, oder eine ganz neue Figur kennen. Eine zweite ist es nicht, weil wir hatten schon sehr viele genannt, aber wir lernen eine neue Figur kennen, und zwar Abby. Und Abby ist ein sehr maskulines Vibe, sehr muskelbepackt, sehr buschikos in ihrer Statur. Und die ist mit einer Truppe unterwegs. Man merkt, dass die was beschäftigt. Die sind in so einer Lodge, in so einem Haus in den Bergen, und sie sucht jemanden. Man weiß aber nicht, wen sie sucht, und sie ist mit einer Truppe unterwegs. Und man merkt schnell, dass diese Truppe nicht unbedingt was Schlechtes im Schilde führt, im Sinne von, wir sind krasse Verbrecher und wollen jetzt hier die ganze Belegschaft übernehmen, sondern sie haben ein Anliegen, warum sie da sind und sie suchen was. Und vor allem Abby sucht jemanden. Sie wirkt erstmal wie die Anführerin dieser Truppe und Abby sucht jemanden. Und man weiß aber nicht, wen sie sucht. Das wird nicht verraten. Und dann zeigt ihr Kollege, der Owen, zeigt ihr dann irgendwie eines Morgens, in den Morgen, frühen Morgenstunden, sagt er, komm, ich muss dir was zeigen. Wir spielen dann Abby, wir gehen dann zu einem Hügel und dann zeigt er ihr das Dorf und sagt, da unten ist Jackson und da müsste er sein. Und man weiß nicht, wen sie sucht. Und sie sagt dann, kommst du mit? Und er sagt, nee. Und dann sagt sie, scheiß drauf und zieht alleine los und will da halt unbedingt hin. Also es ist ein ganz schlimmer Drang, in ihr drin jemanden zu suchen. Und in der ersten Stunde, in den ersten zwei Stunden wird uns dann relativ schnell klar, wen sie sucht. Denn diese drei Wege, die wir gerade alle angesprochen haben, Dina und Ellie, Tommy und Joel und Abby, die überkreuzen sich. Und mehr kann man an dieser Stelle spoilerfrei nicht sagen. Weil ab da wird es dann sehr, sehr schnell sehr spoilerig. Jetzt wollt ihr natürlich ein spoilerfreies Urteil. Und ich versuche euch, also ihr wollt jetzt wissen, lohnt sich das, das jetzt zu kaufen und das zu spielen oder lohnt sich das nicht? Weil ich habe im Internet gelesen, es lohnt sich nicht. Ich sag euch was. The Last of Us 2 kriegt gerade den Vorwurf, dass es keine gute Story hätte und dass es wird mit Game of Thrones verglichen. Oder mit Episode 9 oder 8. Also genereller Star Wars Hate. Wir bewegen uns irgendwo auf dem Level. Und ich. Zwei Sachen. Die erste ist, Episode 9 oder auch Game of Thrones sind auch Dinge, also Game of Thrones Staffel 8, sind Dinge, mit denen ich als Fan, und ich bin ein Fan, vor allem bin ich ein riesiger Star Wars Fan. Aber ich war mit Episode 9 nicht zufrieden. Das lag nicht damit, welche geschichtlichen Entscheidungen sie getroffen haben, sondern das lag am Pacing. Das Pacing von Episode 9 war furchtbar, weil der Film so krass durchgerusht ist. Game of Thrones hat in 6 Folgen was erzählt, was man eigentlich in 2 Staffeln hätte erzählen müssen. Ich finde nicht, dass da geschichtlich so viel falsch gelaufen ist. Klar hätte man da ein paar Sachen noch schöner machen können, aber hätte man das alles ordentlich erzählt, auch das, was in Episode 9 passiert, hätte man dann lieber konsequent gesagt, pass auf, dann gibt es diesen großen Episode 8 nicht, das Experiment von Rian Johnson, der eine neue Richtung vorgeben wollte, aber für die Welt einfach nicht bereit war, dann hätte man es halt klassischer gefahren, so wie man Episode 7 klassisch gefahren hätte, den Film auf, wäre Episode 9, Episode 8 und 9 gewesen inhaltlich, wäre das okay gewesen. Hätte Game of Thrones mehr Platz gehabt, wäre das okay gewesen. Es ging nie um den Inhalt. Oder nur wenig um den Inhalt, aus meiner Sicht. Was aus meinem persönlichen Fanempfinden, wie ich das, nicht mal wie ich es wahrnehme, sondern wie ich es auffasse, wie ich Spaß daran habe, sage ich, die inhaltlichen Sachen sind mir nicht so wichtig, also damit kann ich leben, aber dass Dinge nicht ordentlich zu Ende erzählt wurden oder dass halt einfach alles so schnell durchgerusht wird oder dass man sich für gewisse Sachen nicht so richtig Zeit nimmt, für gewisse Kämpfe, für gewisse Endbosskämpfe und so weiter und so fort, für gewisse Schlachten, dass so viele Entscheidungen binnen Sekunden in diesen Folgen oder in diesem Film gefallen sind, wo man sagt, das hätte doch eigentlich in normalen Star Wars Pacing Dauer viel länger gedauert oder normalen Game of Thrones Dauer. Da hätte es eine ganze Staffel gedauert, diese eine Folge so. Und das war das große Problem von Game of Thrones Staffel 8 und das große Problem von Episode 9 von Star Wars. Das Pacing. Das heißt, man hat sich nicht genug Zeit genommen. Inhaltlich bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass inhaltlich können die Schreiber, es gibt Schreiber, denen vertraue ich einfach. Naughty Dog ist eine Firma, die Spiele macht, die mich so oft schon so gefesselt haben, dass wenn die mir ein Spiel vorsetzen und eine Story bauen, wie sie denken, dass man eine Story zu bauen hat, dass ich mir denke, ja, dem habe ich mich zu ergeben. Weil ihr gebt den Ton an, nicht ich, nicht der Endkonsument. Ihr seid der Künstler. Ich stelle mich nicht neben den Künstler, wenn er ein Bild malt und sagt, mach mal lieber da, mach mal lieber da, mach das nochmal weg, nimm mal lieber die Farbe. Macht man nicht. Hat keiner gemacht, keiner stand neben Picasso und hat gesagt, aber kannst du vielleicht den Pinselstrich nochmal vielleicht, nee, guck mal, mal doch nochmal bitte eine Sonne hin. Mach doch mal oben links eine kleine Sonne hin. Gib dir ein Gesicht bitte. Gib dir bitte ein Gesicht, ja. Mal eine Sonne mit dem Gesicht über die Mona Lisa bitte. Das machst du nicht. Und dementsprechend verhalte ich mich auch respektvoll als Endkonsument und denke mir so, wenn sie sich dabei was denken, dass die Story so ist, dann lasse ich mich gerne davon an die Hand nehmen. Am Ende kann ich immer noch entscheiden, hat mir das jetzt richtig gut gefallen oder hat mir das so mittelmäßig gut gefallen oder fand ich sogar schlecht. Aber erstmal habe ich denen nicht reinzureden. So. Ich kann mich dann am Ende drüber aufregen. Und wie gesagt, genannte Beispiele, da scheitert's am Pacing. The Last of Us 2 hat sehr schnell sehr viel negative Reviews bekommen zum Thema Story und wie man mit der Story umgeht und so weiter und so fort. Und das ist leider alles was, wo man merkt, dass sich Leute nicht mit diesem Spiel befasst haben. Weil, und da sind wir gerade, da ist die Krux momentan. Mit mir haben Leute versucht zu argumentieren und sagen so, ja, aber du musst das ja so und so betrachten und so und so. Und haben mir Argumente genannt von Dingen, die im Spiel nicht vorkommen. Das heißt, ihre Argumente basieren auf Dingen, die sie gehört haben, die nicht mal stimmen. Zum Beispiel, und da kann man mal ganz kurz auf den Leak eingehen, da geht's um Abby. Abby ist die, von der ich gesagt habe, sie hat so eine burschikose Figur. Abby wird im Internet gerade mit dem Argument, dass sie transgender sei, also man sagt, Abby sei transgender, und damit hätte sich Naughty Dog eine Ebene eingebaut, dass wenn man sagt, dass die Story scheiße ist oder dass Abby eine Kackfigur ist, dass sie dann sagen könnten, ja, aber das sagt ihr nur, weil ihr transphob seid. Jetzt ist es aber so, und darauf hängt sich das Internet total an. Die Hater von Last of Us hängen sich ganz doll darauf auf, dass Abby transgender sei und dass das Argumente ausknipsen sollte. Jetzt ist es aber so, und das kann ich euch sagen, nachdem ich es durchgespielt habe, ich habe echt nochmal vorhin mit ganz vielen Leuten Rücksprache gehalten, habe gesagt, sag mal, täusche ich mich oder ist das einfach, und dann sagen alle so, nein. Es wird nämlich kein einziges Mal im Spiel thematisiert, dass sie transgender ist. Wisst ihr warum? Weil sie einfach nicht transgender ist. Weil es einfach ein Quatschargument ist. Es ist erfunden. Es ist ein Leak, der nicht stimmt. Es gibt im Spiel keinen faktischen Hinweis darauf, dass es so ist. Sie ist einfach nur eine Frau. Man sieht sie schon auch an einer Stelle im frühen Kindesalter und so weiter und so fort. Und sie war immer ein Mädchen und sie ist einfach nur sausportlich. Und das ist alles. Das ist die Story. Es gibt auf nichts ansonsten einen Hinweis. Ich habe penibel darauf geachtet. Es gibt die nicht. Das heißt, wenn jemand euch dieses Argument an den Kopf wirft, dann heißt es schon mal, dass er sich mit dem Spiel nicht wirklich beschäftigt hat, weil er irgendwas aufgeschnappt hat und sagt so, ja, aber das ist doch so. Aber es ist nicht so. Das entlarvt sozusagen die Uninformiertheit, die hinter dieser Kritik steht. Und deswegen, was ich damit sagen möchte, ist, was das Spiel macht und was das Spiel für Wege geht, das ist alles gut. Das ist ab mir, jetzt ist das Ding rum und ich kann sagen, das war eine sehr, sehr unique Videospielerfahrung, weil sie mich moralisch in Zwickmühlen geworfen hat, weil sie emotional mit mir was gemacht hat, was ich so in einem Spiel noch nicht hatte, weil ich am Ende raus bin und mich emotional verloren gefühlt habe, weil mich das Spiel, man denkt eigentlich, es geht ganz straight in eine Richtung und dann geht es einfach nicht in diese Richtung. Und es nimmt dich, es wühlt dich auf, es schleudert dich rum, es gibt dir hier was, es gibt dir da was. Und am Ende des Tages ist The Last of Us 2 einfach allein emotional schon so einzigartig und so groß erzählt, dass man ihm schon mal die Story nicht vorwerfen kann, weil die Story ist erstmal genial. So. Und vielleicht ist es nur eine Geschichte um Rache, aber genauso war ja das andere auch nur eine Geschichte von zwei Leuten, die sich kennenlernen und von A nach B laufen. Aber alles, was dazwischen passiert, in dieser Rache, was sie mit dir emotional macht, wie es die ganze Sache umdreht und so weiter und so fort, da ist es halt dann was nicht vergleichbar ist und was sich anders abhebt von Videospielen. Und das ist auch trotzdem dann mutig, dass es Entscheidungen trifft, die mutig sind. Da haben andere Leute zu mir auch gesagt, so, ja, so mutig ist das und das aber nicht. Und dann denke ich mir, na ja, aber bei einem Mainstream-Titel ist das schon sehr mutig so. Und ey, heute würde auch keiner mehr in einem Film sagen, dass es damals in Dirty Dancing, der ganze Plot basiert darauf, dass jemand eine Abtreibung vornimmt, eine illegale, und die schief geht. Darauf basiert der Plot von Dirty Dancing. Und heute sagen wir so, ja, okay, darauf basiert der Plot. Das ist bei Filmen jetzt nicht mehr so besonders. Aber damals, vor 30 Jahren, war das scheiße besonders. Und dass man jetzt gewisse Entscheidungen geht in diesem Spiel, sind auch besonders. Und vielleicht guckt man in 20 Jahren drauf und sagt so, ja, damals. Aber dann ist das passiert, weil die sich das damals in so einem großen Stil getraut haben. Die haben sich bei so einem großen Titel sowas Großes getraut. Und da stehen sehr, sehr viele Dinge, über die wir später noch reden werden im Spoilerteil, wo ich sage, davon kann man den Blick nicht abwenden. Und da muss man sagen, The Last of Us 2 macht sehr, sehr viel richtig. Man muss auch trotzdem den Kontext betrachten. Man muss sagen, so, ey, wir reden hier von einem der wichtigsten und größten und meistverkauften Spiele des Jahres. Und eine der Aushängeschilder, die am Ende Sony nochmal seine PlayStation 4 dran tackert. Und das muss man alles in seiner Gesamtheit betrachten. Und da muss man sich selber ranwagen. Und wenn man darauf keinen Bock hat, ist das alles absolut okay. Aber man kann nicht nachplappern. Das funktioniert in dem Beispiel nicht, weil der Weg, der Last of Us 2 ist, mit einer der emotionalsten Wege ist, die ein Videospiel jemals gegangen ist. So, und das kann man nur aus der eigenen Emotion heraus bewerten. Da jemand nachzuplappern, macht keinen Sinn. Da sich irgendwelche Reviews von irgendwelchen fremden Leuten anzugucken oder hier diesen Podcast zu hören, zu sagen, jetzt weiß ich, wie mir The Last of Us gefällt, macht keinen Sinn, weil es am Ende so groß und so schwer ist und einem wie ein Stein auf der Seele liegt, dass man nicht diese Erfahrung von jemand anderem aufnehmen kann. Das setze ich voraus. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Kritik, zum Pacing. Beziehungsweise die Kritik, die ich verstehen könnte, wenn man sagt, die Story ist gut, aber das Pacing ist kacke. Dieses Spiel geht 30 Stunden. 30 verfickte Stunden. Das ist doppelt so lang wie Last of Us 1. Die Story ist nicht so riesig, aber sie wird so ausufernd und so emotional und so groß und mit so viel epischen Momenten erzählt, dass man The Last of Us 2 keine Pacing-Probleme nachsagen kann. Es gibt vielleicht eher in die andere Richtung Pacing-Probleme. Und das ist auch gleich der einzige Kritikpunkt, den ich habe an The Last of Us 2. The Last of Us 2 ist sau lang und sau intensiv. Und man hat unfassbar viele Bilder. Und es fällt mir jetzt schon schwer, auch wenn das Ganze erst gerade war, irgendwelche Highlights zu benennen, weil ich mir immer denke, so, das war ein krasses Highlight. Nein, das war ein krasses Highlight. Ah, krass, das war ein Highlight. Also ihr, in dem Moment, wo euer Kopf ready ist, sich auf diese Reise zu begeben, könnt ihr das machen. Und dann habt ihr, meiner Meinung nach, wenn ihr nicht komplett kaltherzig seid und wenn ihr nicht komplett mit dieser Scheiß-egal, ich hasse das Spiel-Attitüde dran geht, kann es euch nicht gefallen. Da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen. The Last of Us 2 ist wirklich eine einzigartige, große, mutige Videospielentscheidung, die dann auch noch technisch sehr viel richtig macht. Trotzdem möchte ich auch einen Kritikpunkt einbringen, der mir persönlich aufgefallen ist und zum Beispiel auch ein Kumpel von mir, der Headmonk von den Rocket Beans hat auch auf seiner Instagram-Story, hat auch eine kleine spoilerfreie Review gemacht in seiner Story, die ist auch in den Highlights abgespeichert. Und er hat auch kurz darüber geredet, über die positiven Sachen und auch über die negativen Sachen. Und der negative Punkt, den er genannt hat, war, dass das Pacing teilweise sich sogar zu viel Zeit lässt. Und das stimmt. Also, ich muss auch sagen, The Last of Us 1 war sehr komprimierend und deswegen ist es auch allen immer so als die perfekte 10 von 10 Erfahrung, weil es halt einfach gar keine Längen hatte und als es vorbei war, war man so, boah, krass. Und bei Last of Us 2 nimmt man sich in der Mitte mehr Zeit in einem Plot, in dem sehr, sehr wenig passiert und baut so ein bisschen dieses Erkunden, was ich ja sehr liebe in Last of Us, also durch die Häuser schleichen, gucken, was man so findet, Geheimnisse ausgraben, einen Tresor öffnen, irgendwelche geheimen Nester ausheben von irgendwelchen Klickern und so weiter und so fort. Und das passiert halt in der Mitte sehr, sehr viel in der Reise ins Seattle. Was ich aber auch ganz geil finde, weil danach die Stellschraube auch wieder, ich habe gedacht, na, wenn sie sich jetzt hier bewegen, könnten sie sich verlieren. Dann könnte sowas passieren wie bei Metal Gear Solid 5, wo man am Anfang ja die ganze Zeit so eine geile Story in die Fresse gedonnert bekommt. Also die ersten 1,5 Stunden sind ja massiv so. Das ist ja einer der besten Einstiege in die Videospielwelt ever. Und dann aber verliert sich das Spiel ja total im Gameplay. Und das Gameplay von Metal Gear Solid 5 ist extrem gut und extrem abwechslungsreich und hat extrem viel Tolles zu bieten. Aber es kann natürlich auch einfach nach hinten losgehen, weil Metal Gear Solid 5 hinten raus halt einfach an Drive verliert und dann einfach sehr viel Gameplay und sehr viel Wiederholung und wenig Story ist mit einem sehr, sehr komischen Ende. Und da merkt man auch Ungereimtheiten. Aber das Problem haben wir in The Last of Us nicht. The Last of Us, es gibt so ein, zwei Punkte, wo man denken könnte, jetzt können sie es verlieren. Und dann fährt die Stellschrauber wieder so an, dass man merkt, pff, keine Sorge. So, und von den 30 Stunden kann ich euch sagen, die letzten 10 sind einfach nur aufs Maul. Die letzten 10 Stunden fühlen sich an wie 50, weil so viel passiert, weil so viel Eindrücke auf einen niederprasseln, weil man so viel krasse Bilder um den Kopf geschlagen bekommt, so viel emotionale Momente, so auf den Tränen nah oder wirklich tränenüberströmt auf der Couch sitzt, es anguckt und denkt sich so, was zur Hölle passiert hier gerade? The Last of Us ist wirklich, The Last of Us 2 ist wirklich, 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 wirklich scheiße gut. So. Und das einzige Problem ist das Pacing und dann kommt mit dem Pacing ein zweites Problem rein, ein kleines Problem, kleiner Kritikpunkt ist, das Gameplay von Last of Us 2 ist sehr nahe zu dem an Last of Us 2. Es haben sich natürlich ein paar Sachen verändert, aber im Endeffekt könnt ihr immer noch, ihr habt Nahkampfwaffen, ihr habt Fernkampfwaffen, ihr könnt sehr, sehr viel sneaken, ihr könnt sehr, sehr viel über Sneaken lösen, ihr könnt natürlich Waffen anfertigen, ihr könnt eure Skills verbessern, eure Waffen verbessern und so weiter und so fort. Das hat man natürlich alles noch ein bisschen feiner gemacht, das sieht alles noch ein bisschen schöner aus. Wenn ihr an den Tisch geht, eure Waffe auseinandernehmt, dann seht ihr auch wirklich genau, wenn ihr sagt, ich will, dass hier ein Fernrohr dran geht, dann macht er nicht immer den gleichen Move wie beim ersten Teil, sondern man sieht wirklich, dass er es dran baut und so weiter und so fort. Und das sind alles so Sachen, die verfeinern das alles noch, aber am Ende des Tages hat sich im Gameplay nicht wirklich viel getan. Ihr habt immer noch die Lauschfunktion, das heißt, ihr seht, ihr hört, wo eure Gegner sind, seht die dann so leicht wabernd im Hintergrund, ihr könnt eure Skills verbessern. Und wenn natürlich der Mittelteil sich so lange streckt, in dem das viel vorkommt, dann habt ihr natürlich auch viele Wiederholungen dieses Gameplays. Und natürlich kann, das war beim ersten Teil nicht so, weil der erste Teil das wirklich immer nur dann mal da hatte, dann mal da hatte, dann mal da hatte. Jetzt hat der hier das hier öfter und da fällt einem schon vielleicht auf, dass das Gameplay vielleicht noch ein, zwei Kniffe mehr bräuchte. Also das sind die zwei Kritikpunkte, die ein bisschen Hand in Hand gehen. Das Pacing nimmt sich ein bisschen viel Zeit. Dafür ist es mit mehr Gameplay gefüllt an ein, zwei Stellen. Und am Ende des Tages merken wir halt, dass das Gameplay doch zu, ja, sich wiederholend ist. Und das kann vielleicht kurz nerven. Und das ist das Einzige. Das ist das aller Einzige. Und das ist auch nicht erheblich, weil es einfach nur ein kurzer Teil ist, der, wenn man das Gesamtbild betrachtet, wäre danach Schluss gewesen, sonst hätte ich gesagt, so ja, zum Ende hin. Aber dadurch, dass man das einfach nur mal so, ich sag mal, da sind 3 Stunden drin in dem Spiel, 3 Stunden. Und da hätte man ein bisschen einsparen können. Und ansonsten läuft das Ding wie ein Uhrwerk rund. Es sieht unfassbar gut aus. Ich habe es auf der PlayStation Pro gespielt, hier auf HDR. Es sieht unfassbar gut aus. Es spielt sich butterweich. Es hat so gut wie nie Bugs. Ich habe, glaube ich, 1 oder 2 kleine Bugs gesehen. Die Umgebung ist unfassbar liebevoll gestaltet. Also wirklich jeder Raum, in den ihr reingeht, erzählt eine Geschichte. Jedes Zimmer, irgendwo, es liegen überall Zettel. Ihr lest euch alles durch, weil euch alles daran interessiert. Die Dialoge sind nie cringy oder peinlich geschrieben. Es ist top synchronisiert in Deutsch. Es sieht unfassbar krass aus. Die Atmosphäre stimmt die ganze Zeit. Es hat unfassbar geile Horrormomente drin. Es gibt eine Szene, da geht man in ein Krankenhaus, in die unteren Abteilungen, wo noch keiner war. Ey, so Sachen, da sind so viel geile Momente drin, es gibt so viel Episches da drin, das Große, das Kleine, das Laute, das Leise. Last of Us 2 ist in seiner Gesamtheit so überragend, dass ich es mir gar nicht rausnehmen will, eine Nummer für dieses Spiel zu vergeben, weil es so viel richtig macht und weil so viel Liebe drin steckt, weil da so viel Arbeit drin steckt, weil ich nicht durch ein Spiel laufe, ich kann nicht mal sagen, es erhöht die Benchmark für alle Videospiele, die nach dem, weil das eh keiner erreichen kann. Keiner kann ein Spiel bauen, was so krass ist in seinem Detailgrad. Du kannst nicht, jeder Raum ist anders erzählt. Du kommst in die Stadt rein, dann gehst du in das Café, dann liegt das und das, dann gehst du da rein, dann gehst du mal hier in eine Arcade rein, dann kommst du hier in dieses alte Aquarium, dann kommst du hier in das, dann noch gepaart mit diesen ganzen Rückblenden und so weiter und so fort, die bildschön erzählt sind. Unfassbar, unfassbar. Last of Us 2 ist eine Experience, die so groß und so schön und so detailreich und so respektvoll ist. Und es ist so respektlos, darüber zu urteilen anhand von irgendwas, was man im Internet aufgeschnappt hat. Und von irgendwelchen Argumenten, die einfach nicht stimmen, die einfach keinen Sinn machen, die einfach ausgedacht sind. Dass daran Spiele bewertet werden und dass Leute in die User-Scores tippen, ja, Kackspiel, weil ihr wollt ja eh nur verbieten, hier über. Das ist wirklich, das ist eine Frechheit. Das ist wirklich, das geht einfach nicht klar so. Und da muss ich, deswegen muss mein Lob auch auf dieses Spiel so unfassbar groß und breit ausfallen, weil ich sage, das darf nicht passieren. So. Nicht bei so einem Titel, der so voller Liebe ist. Es macht keinen Sinn. So, ich verstehe den Hate wirklich. Ich habe kurzzeitig gedacht, vielleicht verstehe ich es so ein bisschen, aber ich verstehe es gar nicht. Also ich verstehe es einfach gar nicht. Und ich bitte euch auch, mir das nicht zu schreiben, wenn ihr das anders seht. Weil ich wirklich, Ich habe mir so viel durchgelesen im Internet und ey, wenn ihr wisst ihr, ich meine, am Ende des Tages ist ja alles Geschmackssache, ne? Und wenn ihr natürlich aus dem Spiel rausgeht und sagt, ey, ich fand's nur okay oder ey, mich persönlich holt das nicht ab. So, ich habe auch schon Spiele gehabt, ne, wo alle sagen so Witcher 3. Witcher 3 ist ein Spiel, über das sagt jeder, so spricht jeder so wie ich gerade über The Last of Us 2. Aber The Witcher ist mir persönlich einfach super egal. Aber deswegen würde ich nie sagen, The Witcher ist ein schlechtes Spiel, weil es ist anmaßend, das zu sagen, ich verstehe das Spiel nicht oder ich habe mit dem Spiel keinen Spaß, aber trotzdem ist es deswegen ein schlechtes, oder deswegen ist es ein schlechtes Spiel. Bullshit. Es hat mich einfach nur nicht interessiert. Trotzdem ist The Witcher 3 in allen Fakten und allen Belangen ein großartiges Spiel in seinem Genre. Punkt. So. Und das haben wir sehr, sehr oft in der Videospielwelt und das muss man halt auch können, auch wenn uns was nicht gefällt, zu sagen, ich erkenne das an, aber ich kann damit nichts anfangen, so. Und wenn wir uns mit Dingen nicht beschäftigen, dann dürfen wir darüber nicht urteilen. Das ist leider, das ist eine ganz einfache Regel. Aber in dem Moment, wo wir einfach sagen so, ich habe keinen Bock, mich mal nur 5 Stunden in das Spiel reinzufuchsen, mal selber mir einen Eindruck zu machen, sondern ja, das, was ich gelesen habe und das eine Video auf YouTube von dem Typen, der es auch kacke fand, das reicht mir. Wenn das die Review ist, dann ist es keine Review. Dann ist es nur irgendwas nachgeplappert und dann macht das keinen Sinn. Und deswegen ist das leider, ich kann nur sagen, setzt euch hin, spielt das, nehmt die Erfahrung mit, probiert's aus. Und glaubt mir, werdet es nicht bereuen. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass wenn ihr für so eine Scheiße affin seid, dass wenn ihr nicht gerade den schlechtesten Tag und die schlechtesten Umstände habt, dann wird euch Last of Us 2 so krass packen und so in seinen Bann ziehen, dass ihr einfach nur durchgeschüttelt werdet. Und deswegen ist Last of Us ein extrem gutes und ein extrem wichtiges Spiel und auch ein extrem schönes Spiel im Jahre 2020. Und wirklich ein wahnsinnig erwachsener Abschluss für diese Konsole. Also wirklich nochmal mit aller Macht gezeigt, so, ja, wir können's. Und das ist wirklich ja, es ist ein Meilenstein der Dekade. Das kann man wirklich sagen. Es ist wirklich, nach Last of Us 1 ist das der nächste Meilenstein. Naughty Dog hat wirklich vielleicht sein bestes Spiel abgeliefert. Das muss man wirklich sagen. Ich liebe die Uncharted-Spiele. Und Last of Us 1 ist unfassbar gut. Da müssen wir uns gar nicht drüber streiten. Last of Us 1 steht auf einem ganz anderen Sockel, aber beide Spiele sind in ihrer Zeit, zu ihrem Release-Zeitpunkt, wahnsinnig wichtig und wahnsinnig groß. Und ich hätte mich nicht darüber gefreut, The Last of Us 2 einfach als einen Aufguss oder einen Abklatsch des Erstens zu sehen, sondern ich wollte genau dahin. Ich wollte dahin, dass sie sich mehr trauen, dass sie neue Figuren aufmachen, dass sie Geschichte erzählen. Last of Us bedeutet, die Welt von Last of Us bedeutet nicht nur Joel und Ellie, sondern das bedeutet diese ganze Welt drumherum. Wie lebt man in der Zeit dieses Ausbruchs, vor allem in der langen Zeit? Jetzt ist er ja schon 25 Jahre da. Wie geht man damit um? Wie hat sich das im Alltag etabliert? Wie leben die Menschen? Wie haben sie Städte aufgebaut und so weiter und so fort? Darum geht's am Ende des Tages. Um die anderen Geschichten. Nicht nur um die eine Geschichte, sondern um diese ganzen Geschichten. Wie die emotional miteinander zusammenhängen und sich auch die Moral, wie sich der moralische Kompass im Spiel dreht und so weiter und so fort. Darum dreht sich The Last of Us 2. Und deswegen ist The Last of Us 2 wirklich, 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 wirklich eigentlich eine 10 von 10. Eigentlich ist es eine 10 von 10. Vielleicht kann man 9,5 von 10 sagen, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, mit dem Pacing. Aber für mich persönlich, wir reden hier nur von meiner Meinung, ne? Also wir reden hier von meiner Meinung, die ich mir zu diesem, die ihr euch, wenn ihr diesen Podcast angeklickt habt, dann wollt ihr diese Meinung hören. Und meine Meinung ist, dass es eines der besten Videospiele der letzten Jahre ist. Ja, dass es mich extrem mitgerissen hat und dass ich mich extrem ratlos im positiven Sinne zurückgelassen hat. Das sei dazu gesagt. Ich muss erstmal gerade wieder Luft holen, weil das gerade so ein emotionaler Vortrag war. Aber ihr merkt, es ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, den Leuten zu sagen, hört nicht auf Quatsch, sondern gebt dem Ganzen zumindest die Chance. Wie gesagt, es kann keinen zwingen, das gut zu finden. Und wenn das Leute scheiße finden, dann haben sie nicht automatisch eine Kack-Meinung. Aber keine Meinung ist richtig ausgegoren, wenn Leute einfach irgendwas aufschnappen und sagen, ja, das habe ich aber gelesen auf Reddit. Dann ist es keine Meinung. Dann habt ihr was auf Reddit gelesen. Das ist halt die Sache. So. Und Leute, die dann, und da wurden ja sehr, sehr viele Leute die letzten Tage, also wie gesagt, ich klinge mich da gar nicht mehr ein, ich will diese Diskussion auf Twitter und sowas gar nicht mehr führen, die führen es nicht, da reg ich mich auf, da regen sich andere auf, es ist, macht doch alles keinen Sinn. Ich verstehe auch, wenn Leute da ihren Frust rauslassen wollen und sowas, dann sollen sie es machen, aber ich persönlich will dann eher halt einfach nur sagen, so, ey Leute, nehmt euch die Zeit, setzt euch hin, spielt das Ding und verlasst euch nicht auf irgendwas, was ihr gelesen habt von irgendwelchen Leaks oder ja, Naughty Dog hat ja da Scheiße gebaut oder dies und das, ich habe ja gehört, so am Ende des Tages ist es auch alles scheißegal. Am Ende des Tages zählt nur eine Sache und das ist das Spiel, so wie es vor euch liegt. Der Film, so wie es vor euch liegt, die Serie, so wie sie vor euch liegt. Das sind die Dinge, die am Ende zählen, nicht was da hinten dran, wie wo passiert ist und ob mal irgendeiner gesagt hat, der hat sich mal scheiße verhalten. Das ist kackegal. Am Ende zählt das Endprodukt. Ein Endprodukt, an dem so viele Menschen mitgearbeitet haben, da zählt das Endprodukt. Und deswegen wirklich, wirklich, wirklich große Liebe The Last of Us 2. Absolute Empfehlung. Es ist einzigartig, es ist unique, es ist keine gekaufte Meinung. Sony kauft bei mir bestimmt keine Meinung ein. Deswegen, Leute, von mir wirklich als Videospiel-Lover, als Loverboy von Videospielen, vertraut dem Papa, gönnt euch. So, das ist das, was ich sagen kann. Im spoilerfreien Teil. Ja, und damit kann ich auch, ich habe jetzt schon sehr, sehr viel Lob verschüttet und ich wollte gar nicht so viel Lob hier schon reinpacken, sondern eigentlich das alles in den zweiten Teil verlagern. Aber so sei es jetzt drum. Ihr habt jetzt ungefähr einen Eindruck, also ich glaube, es gibt nichts mehr, was euch jetzt irgendwie noch aufhalten sollte. Gönnt euch und habt eine gute Zeit mit Last of Us 2. Und jetzt kommen wir zu denen, die das alles schon durchgespielt haben oder die schon sehr, 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 sehr weit sind und denken, oder die vielleicht, die auch sagen, so, ach, mir Spoiler sind mir egal. Wir reden jetzt über alles andere drumherum. Wir reden jetzt über verschiedene Figuren. Wir reden über den Weg, den dieses Spiel geht. Wir reden über die Moral und so weiter und so fort. Weil da kann man dann wirklich noch mehr ins Detail gehen und kann auch sagen, so, ey, da glänzt Last of Us so unfassbar krass. Da ist es auch dem ersten Teil noch einiges voraus. Last of Us macht natürlich, also Last of Us 2, wir sind jetzt im Spoiler-Teil, Leute. Spoiler-Teil! Last of Us 2 macht natürlich direkt zu Beginn was sehr krasses, sie töten Joel. Durch die Hand von Abby. Erstmal, wie sie da hinleiten, wie man Abby spielt und man weiß schon, obwohl sie noch nichts gemacht hat, aber durch die Musik, durch die Bilder, wie sie läuft, wie hektisch sie ist, wie die Umgebung ist und sowas, der ganze Stress, der von ihr und ihrem Spielerlebnis ausgeht, wie man schon spürt, dass sie eine ganz schlimme Komponente in diesem Spiel sein wird. Und wie sie dann unten in diesem Keller steht, nachdem Joel eigentlich gerade den Arsch gerettet hat, sie da unten stehen, sie Tommy in die Fresse schlagen dreimal mit dem Griff von der Knarre, Joel da liegt und sie ihm einfach mit dem Golfschläger den Kopf zertrümmert und keiner von uns weiß warum. Keiner weiß warum. Und dann kommt Ellie rein und muss in dieser tragischen, zusammengeschlagenen Position am Boden liegen, nach rechts gucken und sehen, wie Joel neben ihr mit einem letzten Schlag mit dem Golfschläger vor ihren Augen getötet wird. Und unser Hass des Spiels, unser Hass auf dieses Spiel und auf die alles, oder nicht auf das Spiel, aber auf Abby, das Mitleid und das Verständnis für Ellies Rache, all das ist auf unserer Seite. Wir sind komplett angesteckt von Ellies Emotionen und wir sind so, wir wollen jetzt diese Frau kalt machen. Wir merken aber auch, dass irgendwas von dieser Frau ausgeht, dass auch was nicht stimmt. Und das ist ihr anscheinend auch, also wir wollen schon auch irgendwie verstehen, warum der Hass da ist. Wir wollen sie nicht nur blind töten, sondern wir wollen wissen, warum ist Abby so wütend auf Joel? Aber das wird uns erstmal nicht erklärt. Was wir machen ist, wir sind in Jackson, wir sind auf der Beerdigung von Joel und Tommy ist schon losgezogen und jetzt sollen im Endeffekt Dina und Ellie zusammen Tommy helfen und Rache an dieser Abby nehmen und sich auf die Suche nach den Wolves machen. Und da startet sozusagen für uns auch dann richtig das Spiel. Wir ziehen dann nach Seattle los. Wir hören, dass das alles in Seattle sein soll. Erkunden Seattle. Diese Erkundungszüge in Seattle mit Ellie sind ein bisschen langatmig. Das, was ich vorhin angesprochen habe. Manchmal an ein, zwei Stellen. Ist aber auch sehr schönes Erkunden. Man findet da eine kleine Tür, geht rein. Da erzählt dann wieder ein Raum eine Geschichte. Dann findet man da einen Schlüssel. Dann geht man mit dem Schlüssel in eine alte Tierhandlung rein. Findet da noch das. Dann gibt's noch ein paar Geheimnisse, die man aufdecken kann. Man kann seine Waffen modden. Und so weiter und so fort. Manchmal kommt man, es gab eine Stelle, da kam ich in einen Raum rein, der war ganz aufgeräumt und sauber und dann sagt sie, ja krass, hier sind ja so viel Vorräte und im Endeffekt waren das einfach nur irgendwelche Leute, die sich da versteckt hatten, die Angst vor dir hatten, die dich dann attackiert haben, die natürlich die Bösen sind, aber du tötest sie in ihrer eigenen Wohnung und eigentlich bist du der Bösewicht so und man merkt schon relativ schnell, dass die verzweifelte, rachsüchtige Ellie auch von Problemen getrieben ist, zwar immer von dieser Rache auf Fokus, aber all diese ganzen Bösewichte, die man unterwegs trifft, in Anführungsstrichen Bösewichte, man merkt schon, dass mit denen auch irgendwas nicht stimmt. So. Und dass das vielleicht auch alles gar nicht so schlimm ist, wie sie das vielleicht wahrnimmt. Und man denkt bis zu dem Zeitpunkt, wo Ellie wieder zurück im Theater ist, mit Tommy und, wie heißt er nochmal, Jason, der Ex-Freund von Dina. Man denkt sich so, okay, war's das jetzt so? Und bis dahin ist es erstmal nur eine Rachegeschichte, die mit extrem schönen Zwischensequenzen oder mit Zwischenkapiteln versehen wird. Es gibt die großartige Szene, wie die Rückblende, wie Joel und Ellie zusammen dieses Museum entdecken, dieses Dinosauriermuseum, wo er die ganze Zeit Jurassic Park zitiert. Es ist also von der Inszenierung her unfassbar, wenn er ihnen auch dieses Tape zum Geburtstag schenkt, sie dann in dieser Raumkapsel liegen und sie will ja Raumfahrerin werden und sich vorstellt, wie sie Raumfahrerin ist. Und man merkt auch so diese kindliche Unschuld in ihr, dass sie eigentlich einfach nur ein Kind ist, die hier irgendwie in dem Spiel immer mehr ihre eigene Identität und ihr kindisches Verhalten verlernt, weil einfach die Umwelt so hart zu ihr ist, dass sie immer mehr zerfällt. So. Oder auch die Szene, wenn sie zusammen im Hotel sind, in dieser Rückblende, wo sie eigentlich nur Gitarrenseiten holen wollen und dann durch dieses verlassene Hotel müssen und da wirklich ein paar heftige Kämpfe erleben mit Klickern. Unfassbar krass gemacht. Also diese ganzen Zwischensequenzen, auch die Traumsequenzen und so weiter und so fort. Unfassbar krass. Aber bis dahin denken wir so, okay, ist eine typische Rachegeschichte. Und dann kommt ja eigentlich erst der Kniff in dem Spiel. Dann lernen wir Abby kennen. Und dann lernen wir Abby kennen als Mädchen. Wir lernen sie als 14-jähriges Mädchen kennen oder 15-jähriges Mädchen mit ihrem Vater gemeinsam und was das für ein guter Kerl ist und was er für ein großes Herz hat und was sie auch für ein großes Herz hat und dass sie eigentlich nur eine ganz normale Person ist, die 1:1 genauso tickt wie Ellie. Und dann sieht man, dass ihr Vater der Arzt war, der eigentlich Ellie hätte operieren müssen, um aus ihr den Impfstoff zu gewinnen, sodass am Ende des Tages er der ist, der dafür verantwortlich ist, dass das Virus in die Knie gezogen wird. Darum ging es so. Und dann sieht man, warum Joel der Bösewicht ist, weil Joel ihren Vater blutdürstig getötet hat, um Ellie halt zu helfen. Und auf einmal stehen wir in einem moralischen Konflikt, weil wir sehen so diese eben noch anonymen Ärzte, die wir damals am Ende von Last of Us 1 umgeknallt haben, die sind nicht irgendwie, das ist nicht irgendwer, das ist eine krasse Geschichte so. Das ist ganz große Rache, die da passiert so. Und das ist ein ganz lieber Kerl, den wir da getötet haben. Und Abby, man muss immer vorsichtig sein, weil die so ähnlich heißen. Abby ist eigentlich nur genauso kaputt wie Ellie mit Joel, nur schon viel, viel länger, weil sie schon viel, viel länger nach Joel sucht. Seit über 4 Jahren sucht sie den Mann und findet ihn einfach nicht. Und das ist einfach ein ganz krasser Wendepunkt, der sich dann noch zuschnürt, indem wir dann auch noch die Welt der Wolves kennenlernen. Dann gehen wir in das Stadion rein, wo die sich inzwischen ihr Lager, ihr Resort eingerichtet haben, wo sie Obst anbauen auf dem Spielfeld, Tiere halten, sich organisieren, ihre Waffen und so weiter lagern, essen und so weiter und so fort. Also man merkt, diese ganze Welt, die drüben in Jackson existiert, die existiert hier genauso. Die Wolves sind nicht anders als die Leute in Jackson. Und die ganzen Figuren und auch teilweise Figuren, die wir schon umgebracht haben, als Ellie in der Vorgeschichte, lernen wir hier als ganz normale Leute kennen, die auch auf das alles keinen Bock haben, die auch einfach emotional angeschlagen sind, die auch nur ihre Ruhe haben wollen. So, das sind nicht die bösen Teufel, die Ellie sieht, sondern das sind ganz normale Leute. So wie die Leute auf Ellies Seite auch nur ganz normale Leute sind. Und da fängt sich an, unser moralischer Kompass zu drehen. Und da wird das Spiel dann so genial. Da kommt der Kniff rein, wo wir sagen so, wow, krass, okay. Wir kriegen hier eine Hintergrundinfo, die uns sonst fehlt. Sonst denken wir einfach nur so, ja, okay, sind halt Gegner. Aber hier merken wir so, es sind nicht nur einfach Gegner. Es sind Gegner mit genau der gleichen Geschichte wie wir. Es sind nicht einfach nur irgendwelche bösen Leute, sondern wir töten hier auch eigentlich mehr oder weniger Leute, die in der gleichen Scheißsituation sind wie wir. So, wir nehmen Leuten das Leben und nehmen Leuten ihre Verwandten und Lieben weg, die genauso funktionieren wie das, was wir doch drüben in unserer eigenen Stadt haben. Und da will das Spiel halt ganz stark mit einem hin. Es will den Moralbereich in Videospielen erweitern. Es will dich mehr mitreißen. Es will dir die Frage an den Kopf werfen, ist das alles eigentlich wirklich gerade richtig? Oder sind das alles nur noch anonyme Leute, so? Oder sind das doch Leute mit einer Geschichte? Genauso die gleiche Geschichte wie du. Und das ist der Punkt, wo Last of Us 2 so unfassbar einzigartig wird. Dass es einfach sagt, ey, wir gehen einen ganz neuen Weg. Und das merkt man ja auch schon in den normalen Kämpfen. Ja, also bevor wir überhaupt den Abby-Part erleben, dass wir Leute töten auf Seite der Wolves und dann töten wir jemanden und der hat einen Hund dabei und der Hund trauert um die Person, weil sein Herrchen gerade getötet wurde. Dann töten wir den Hund Was einfach auch wirklich eine schmerzhafte Erfahrung ist im Spiel. Ich habe nie gerne die Hunde getötet im Spiel. Die Menschen kein Problem, aber die Hunde fand ich wirklich schlimm. Und dann läuft irgendeine Wache vorbei, entdeckt die Leute und schreit auf einmal, Mitch, oh nein, sie haben Mitch getötet, weil er den kennt. So, weil er den Typen, der da liegt, kennt. Und das ist genial. Das gab's so in der Form, zumindest im großen Mainstream. Das gab's vielleicht schon mal irgendwo in einem anderen Spiel. Aber das ist trotzdem was, das musst du in so einem Mainstream-Spiel schon noch bringen. Und das ist schon da erstmal ein krass herausstechendes Merkmal, so. Weil das im Endeffekt auch ja in Filmen oft passiert. Ich meine, Austin Powers hat das ja witzigerweise ganz gut aufgegriffen im ersten Teil, wo du immer siehst, welche irgendwelche random Dudes sterben, vermeintliche random Dudes wachen von dem Bösewicht und dann merkst du so, eigentlich haben die Background-Stories und Familien und Freunde und so weiter und so fort, die dann erfahren, dass die gestorben sind und das wird zwar alles in so einem Humorkontext gelöst, aber eigentlich hat das damals schon zum Denken angeregt und war so, krass, eigentlich haben die auch alle eine Background-Story, nur die werden wir nie kennenlernen. Tausende von Millionen von Bösewichten in Filmen und Serien und Spielen sind gestorben, über die wir nichts wissen und Last of Us versucht uns da einen kleinen Weg um die Ecke zu geben. Da könnte man natürlich noch viel größer werden und es könnte alles noch viel ausufernder werden, aber jetzt ist es erstmal so und das ist schon sehr, sehr krass. Das ist schon sehr, sehr viel weiter gedacht als alle anderen Videospiele. Und das ist schon mal unfassbar krass. Dann diese ganzen Wolves kennenzulernen, wie sie sich organisieren, Abby zu sehen, Abbys Geschichte zu erfahren, ihr Verhältnis zu Owen, ihr Verhältnis zu Mel, die Frau von Owen ist. Mit Owen hatte sie eigentlich früher mal eine Affäre und so weiter und so fort. All das, wie das aufgebaut wird und auch der moralische Kompass von Abby. Und wir lernen Abby immer mehr kennen und wir lernen Abby auch immer mehr lieben und wir lernen, dass eine gute Frau, das ganze Verhältnis, das sie aufbaut zu dem asiatischen Jungen, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, Lev, was sie zu Lev aufbaut und zu seiner Schwester, das ist ja im Endeffekt das, was auch Joel aufbaut zu Ellie, so. Also wir haben auch die Geschichte, die wiederholt sich, so, weil die ganz ähnlich einen moralischen Kompass haben, weil die ganz ähnlich ticken und wir merken, dass die ganze böse Welt, die wir eben noch als böse abgestempelt haben, aus den Fugen gehebelt wird, so. Es wird ausgehebelt. Das Spiel steht auf einmal auf einem ganz neuen Level und wir sind so, wow, krass. Wen finde ich jetzt eigentlich noch gut? Und was passiert, wenn die beiden auf einmal im Kampf gegenüberstehen? Ellie gegen Abby. Was passiert denn dann? Wie muss ich denn damit umgehen? Diese Frage stelle ich mir schon relativ früh im Spiel, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo mir klar wird, Abby ist nicht so böse, wie wir gedacht haben. Und dann, mal davon abgesehen, dass das alles krass ist, wird die Geschichte von Abby, die Abby-Geschichte ist ein absolutes Highlight. Die Abby-Geschichte startet. Ich musste mich erst daran gewöhnen, dass wir jetzt eine komplett neue Figur spielen. Ich hatte Angst, dass es so eine Raiden Metal Gear Solid 2 Geschichte wird. Aber das wurde es nicht. Im Gegenteil. Die ganze Geschichte baute sich so enorm schön auf. Und Abby war irgendwann genauso wichtig wie Joel oder wie Ellie. Im Gegenteil, Ellie war sogar irgendwann aufgrund ihrer ganzen Zeit dieses Verzweifelte und dieses Verkrampfte, ich muss töten, was ja auch verzweifelt wirkt und was man ja auch angemerkt hat, dass man irgendwann gemerkt hat, meine Moral oder meine Wertschätzung der Figuren dreht sich gerade. Nicht nur mein moralischer Kompass dreht sich, sondern auch wie ich die Figuren wahrnehme, es dreht sich. Ich finde Abby auf einmal sympathisch und ich finde Abby auf einmal krass und verletzlich und wie sie den Kids hilft und wie sie Lev in ihre Obhut nimmt und so weiter und so fort. Unfassbar. Unfassbar. So unfassbar, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man von Ellie genervt ist und nicht mehr von Abby. Oder Angst hat vor Abby, sondern Angst hat vor Ellie. Und der ganze Abby-Part von vorne bis hinten ist 10 von 10. Der hat auch keine Längen. Ich finde, der ist super geil erzählt. Der macht unfassbar viel Spaß. Der bringt nochmal eine ganz andere Komponente rein. Der hat ganz tolle Szenarien. Also ich erinnere mich da gerne an die Szene, wie sie über den Kran laufen. Unten die Verfolgungsjagd in dem Krankenhaus drin, wo sie in diese noch nie betretenen Level geht, wo sie diesen Super-Zombie findet, was eine unfassbar großartige Szene ist, die mich schon ein bisschen an Resident Evil erinnert hat, aber sei es drum. Wie sie mit allem umgeht, dass sie irgendwann sogar alleine gegen die, also dass sie irgendwann ja sogar nicht nur gegen die Jacksons steht und gegen die Scars, sondern auch noch gegen die Wolves, so. Und dass sie im Endeffekt eigentlich so ein Lonely Wolf ist, der dann nur noch mit Lev alleine agiert. So wie Joel es halt damals auch getan hat. Weil auch die Wolves nicht richtig cool sind. Und wie sie das alles aufbauen und auch wie sie die Geschichte der Scars erzählen. Und klar sind die Scars jetzt sozusagen der nächste Bösewicht, weil jetzt haben wir zwei, wir hatten erst nur die Jacksons, die Stadt und haben gesagt, okay, krass, ja, das sind die Guten, die Wolves sind die Bösen. Dann haben wir gemerkt, die Wolves sind gar nicht so böse, sind genauso gut wie die Jacksons. Die stehen halt einfach nur im gleichen, die haben das gleiche Problem und stehen deswegen irgendwie in einem, durch ein großes Missverständnis in Konkurrenz oder in der Feindschaft zueinander. Okay, jetzt haben wir noch die dritte Bösewicht-Ebene, die wird uns immer wieder so langsam angeteased. Das sind halt die Scars, die aber auch eine emotionale Ebene bekommen durch die Kids, die da halt tätig sind. Klar, am Ende des Tages sind das so die größten Bösewichte dahinter, die, sag ich mal noch so, die am ja, plakativsten, ne? Die plakativsten Bösewichte sind schon noch die Scars. Und man hätte sich auch am Ende ein bisschen mehr gewünscht, über sie zu erfahren. So, wahrscheinlich hätte man hier einfach noch mehr rausgehen können. Aber ich bin da gar nicht so kritisch, weil ich mir denke, naja, vielleicht kommt irgendwann Teil 3 und erklärt uns nochmal, was eigentlich mit den Scars genau war. Oder die Serie, die kommt auf HBO. Man weiß es nicht. Es kann so viel noch passieren in der Welt von Last of Us, dass ich mir jetzt gar nicht rausnehmen will. Ich meine, Last of Us 1 hat uns auch mit 1000 Fragen hinterlassen. Und genauso ist es jetzt bei Last of Us 2. Wir haben super viele Fragen, aber die kriegen wir nicht beantwortet. Aber vielleicht passiert es dann in 3. Aber 3 wird uns dann vermutlich in 7 Jahren wieder einfach mit 20 neuen Fragen aus dem Spiel rausschicken. Einfach, weil sie so sind. Aber das ist cool so. Wir können nicht alle Fragen beantwortet kriegen. Aber es ist ja deswegen kein Lost, sondern es ist ja einfach nur gezielte, gute Fragen richtig platziert, so. Und der Abby-Teil ist genial. Also auch der ganze Schlussteil auf dieser Insel, wo Lev dann abhaut, sie mit seiner Schwester hingeht nach der OP. Das ist alles super tragisch. Wie diese ganze Insel dann abfackelt. Dieser epische Ritt von dieser Insel runter. Dann dieser wirklich moralisch schwere Kampf Abby gegen Ellie, wo dann Ellie im Endeffekt uns als Bösewicht gegenübertritt und wir auch wirklich Angst haben vor Ellie. Ist ein unfassbar krass geschriebener Part. So. Und ich dachte eigentlich, als Abby dann das Haus, das Theater verlässt und sagt, so lass dich hier nie wieder blicken, ich will dich nie wieder sehen, dass Abby, ich muss kurz was trinken. Dass das dann vorbei ist, weil wir haben dann einen Zeitsprung und wir sehen, dass Ellie auf einer Farm lebt mit Dina. Dina hat inzwischen ihr Kind bekommen, den kleinen JJ. Wir sehen die Farm, wir sehen die Felder, wir sehen, wie schön das Haus eingerichtet ist. Die zwei haben ein ganz liebevolles Verhältnis zueinander. Das Kind ist ganz süß. Man wiegt sich so ein bisschen in Glück, aber man merkt dann auch schon so langsam zeichnet sich irgendwas ab. Das dauert ja alles zu lange. Das hier ist keine Abschlusssequenz, um das Spiel zu beenden, sondern irgendwas passiert noch. Und dann kommt halt irgendwann Tommy angeritten, nachdem sie ja schon diesen Backflash hatte und wieder an Joel denken musste und wieder so verkrampft heulend in der Ecke saß mit JJ auf dem Arm. Kommt ja Tommy und sagt so, ich weiß, wo sie ist, so, und hat anscheinend die Position von Abby ausfindig gemacht. In Santa Barbara. Und auch wenn Dina das nicht will, reitet dann Ellie nach Santa Barbara und auch setzt damit alles aufs Spiel, aber sie will endlich Ruhe finden und sie will endlich Frieden finden mit Abby und will endlich ihre Jagd auf Abby beenden. Und die ganze Szene ist zwar, da ist das Pacing nicht schnell, aber es lässt sehr viel Lücken, viel Interpretationsfreiraum in der Story. Der erste Fakt ist, was hat Abby eigentlich die ganze Zeit mit Lev in Santa Barbara gemacht? Wie schnell ist Ellie da eigentlich hingekommen? Von Norden nach Süden an der Westküste entlang? Wahrscheinlich mit dem Boot. Wie hat sich das alles aufgebaut? Dann kriegen wir ja diese komische neue Gruppierung, lernen wir kennen. Diese komischen Gangster, die dann im Endeffekt Abby und den Kleinen entführen. Und man weiß auch nicht, ob dieses Gespräch mit den Fireflies echt war oder nicht. Also das letzte Kapitel setzt viele Fragezeichen drauf. Auch warum Abby überhaupt am Ende an diesem Pfahl hängt und man sagt ja, sie wurde gebissen, sie ist zum Sterben rausgehängt worden, zusammen mit Lev. Und das sind alles Sachen, die einfach nur in Nebensätzen fallen, aber die am Ende ganz viele neue Fragezeichen setzen. Und hier ist entweder Platz für Teil 3 oder hier ist Platz für Add-ons à la Left Behind, die uns noch mehr die Geschichte erweitern. Und natürlich freue ich mich auf Last of Us 3, wenn es irgendwann mal kommt. Aber natürlich würde ich mich auch freuen, wenn kleine Geschichten, gerade die Geschichten um Abby und Lev, die am Ende eigentlich so ein süßes Pärchen waren, also so ein Mutter-Sohn-Pärchen waren, dass man sich wünschen würde, da noch mehr drüber zu erfahren. Und das ist alles super krass. Und auch generell ist die ganze Santa Barbara-Geschichte auch wenn sie, sage ich mal, das kürzeste Kapitel ist und natürlich auch viel erzählt auf kurze Zeit, muss man sagen, es ist so intensiv, es ist so böse. Man merkt doch, dass das alles einfach nur noch Schauplatz ist, um im Endeffekt diese Rache von Ellie endlich zu Ende zu führen, dass sie immer mehr drauf scheißt, dass sie da alles niedermäht und im Endeffekt dann auf diesen tragischen Endkampf, wo man Ellie spielt und sie Abby sagt, ich kämpfe nicht gegen dich, und dann kämpfen die aber trotzdem gegeneinander, weil Ellie sagt, wir müssen. Und dieser Kampf ist einer der schwersten und schwierigsten, und also nicht schwer im Sinne von, dass das Gameplay schwer war, sondern emotional schwersten Kämpfe, die ich in meinem Leben in einem Videospiel hatte, weil ich wollte ihn nicht haben. Ich wollte diesen Kampf gegen Abby, ich wollte das beide einfach, weil ich habe so einen Bezug zu beiden Personen im Spiel, dass ich dachte, Ellie, halt die Schnauze und verpiss dich jetzt. So, hör jetzt auf, kämpf jetzt nicht gegen die. Es ist vorbei. So, lass sie in Ruhe. Sie ist eine arme, gequälte, vom Leben gefickte Person. Geh weg. Und dann muss man die kämpfen. Als sie dann wirklich da auf der sitzt und die fast ertrinkt, als sie unter das Wasser drückt, man denkt so, okay, gleich hört sie auf zu zappeln, habe ich nur noch geheult und gesagt, das will ich nicht. Es war einfach die ganze Zeit, ich muss hier was machen. Das Spiel zwingt mich, was zu machen, was ich nicht will. Und das zeigt im Endeffekt dann, dass der Höhepunkt des Drehens des moralischen Kompasses im Spiel, und ja, das hat mich komplett aus den Socken geworfen. Da war ich wirklich so, ey, das ist doch das. Wann habe ich sowas mal in einem Videospiel erlebt? So eine Emotion. Wann bin ich so fertig, heulend, tränenüberströmt aus dem Spiel raus? Und generell machen sie das ja am Ende. Wenn sie nochmal die Geschichte, die Vorgeschichte von Dina und Ellie, wie die sich erstmal küssen in dieser Disco, die Szene, die man schon mal aus dem Trailer kannte, wenn sie die nochmal aufrollen, wie das alles gemacht wird, so, da trifft's einen schon. Wie die beiden eigentlich ein herzliches Verhältnis haben, aber Ellie einfach diesen Gedanken nicht aus dem Kopf kriegt und dann wieder diese eklige Reise antritt. Im Endeffekt Abby hinzurichten, aber eigentlich ihr den Arsch rettet und beide getrennte Wege geben. Man weiß nicht so richtig was. Und Ellie kommt dann nach Hause und was ist passiert? Dina ist ausgezogen und das Haus ist leer und sie ist einfach ganz alleine. Sie ist mit ihre Rache hat sie ganz alleine dastehen lassen. Und dann spielt sie das letzte Mal auf der Gitarre und dann kommt die Rückblende zwischen Joel und ihr, wie sie sich versöhnen, und dann ist das Spiel vorbei. Und das ist wirklich einfach, Leute, das ist kein Spiel. Und das meine ich so, ich habe viele Spiele gespielt in meinem Leben mit Story und so weiter und so fort, aber ich glaube, keine Story wie die von Last of Us 1 und jetzt auch die Story von Last of Us 2 ist emotional so catchy für mich wie das. Ich finde, das ist ein absoluter Geniestreich. Es ist absolut krass geschrieben, es ist absolut krass synchronisiert, es ist komplett filmisch perfekt in Szene gesetzt, es sieht alles gut aus. Es ist wirklich einfach nur, es sind keine Videospielfiguren mehr, sondern es sind Menschen, die da stehen. Das haben sie geschafft. Es sind Menschen, die in The Last of Us mir die Feelings geben. Und deswegen ist das alles einfach nur genius. Und das muss ich wirklich an dieser Stelle betonen. Last of Us 2 ist gerade in den letzten 10 Stunden, dieser ganze Abby-Part, dann der ganze Part, also gerade dieses Kapitel 2, Tag 2 in Seattle, dieses Laufen auf der Brücke, dann runter in dieses Krankenhaus, am nächsten Tag diese Inselgeschichte, so Abbys Zerfall, dieses ganze Verhältnis mit Owen, dann auch dieser krasse Tod, ich meine, wie Ellie Owen und Mel erschießt, so, und wir denken uns, ja, die hat einfach nur 2 Leute erschießen, dann kriegen wir später die ganze Geschichte raus, denken so, boah, wie krass, Ellie, du bist so eine Drecksau, um im Endeffekt dann mit dem gleichen Argument zu kommen, nämlich zu sagen, so, die nicht töten, weil Dina ist schwanger, die hat damit nichts zu tun. Und Abby ist so gutmütig und lässt sie im Endeffekt leben, weil eigentlich könnte sie Dina genauso töten, weil es wäre die gleiche Rache. Aber Abby zeigt am Ende sogar, dass Abby wahrscheinlich sogar das größere Herz hat. Also es ist ganz, ganz krass, was das moralisch für einen Freiraum bietet und wie man da freidrehen kann. Ich finde das enorm. Ich finde das enorm. Und das muss man alles appreciaten. Deswegen ist Last of Us 2 eine 10 von 10 in den Augen der Kritikern. So. Nicht, weil man sagt so, ja, wir wollen einem Spiel, das eine homosexuelle Hauptfigur hat, keine schlechte Wertung geben, sondern weil es ein saugutes Spiel ist. Das ist nicht, weil Sony irgendjemandem Geld überweist, sondern weil es ein saugutes Spiel ist. So, deswegen gibt's gerade diese hohen Ratings. Nicht, weil irgendjemand gesagt hat, so, ja, also das zu haten, das wäre vielleicht falsch, so, wir müssen das gut finden. Nein, das finden die gut, weil es ein saugutes Spiel ist. Period. Damit muss man sich anfreunden, ob man will oder nicht. Aber Last of Us 2 hat im Grunde, bis auf die Kleinigkeiten, die ich vorhin genannt habe, alles richtig gemacht. Es erzählt eine extrem gute Geschichte. Es geht einen ganz tollen Weg. Es geht um viel mehr als nur um die Story von Rache, sondern es geht um das ganze Emotionale. Es ist einfach ein riesengroßes Epos, das ich so noch nicht gesehen habe, in der Form, in der Höhe, in dieser Mainstream-Dichte. Also das ist ja wirklich der Mainstream-Titel schlechthin so. Und der macht trotzdem so viel und der traut sich so viel und der sieht so gut aus und der macht so viel Fun. Dieses Spiel ist eine einzige Verneigung vor Gamern. Und ich habe nie das Gefühl, und das ist auch sowas, das machen die nur, weil man das jetzt so machen muss. Nein, dieses Spiel wirft doch einfach nur mal neue Fragen auf. Das, ohne dass es dabei mit aller Macht PC ist. Sondern es hat halt einfach nur eine moralische Grundfrage, die in anderen Videospielen meistens fehlt. So. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass die in anderen Spielen fehlt. Ich meine, eins meiner Lieblingsspiele des Jahres 2020 ist Doom Eternal, Alter. Scheiß auf das alles. Aber es ist doch geil, dass es ein Spiel gibt wie The Last of Us 2, dass es sich traut, emotional so neue Wege zu gehen, dass dich so verwirrt, dass du rausgehst und denkst, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich finde das alles so krass, dass es Kämpfe gibt, die du nicht führen willst, weil du Angst davor hast, weil du Angst hast, Menschen zu töten, die du eigentlich magst im Spiel und so weiter und so fort. Wann gab's das? Wann gab's mal diese große, ich zeige euch erstmal einen Bösewicht und dann zeige ich euch, dass das gar nicht der Bösewicht ist. Wann gab's das in den großen, großen Mainstream-Spielen die letzten Jahre? Selten bis gar nicht. Selten bis gar nicht. Und wenn dann nicht so perfekt und so groß erzählt wie The Last of Us 2. Deswegen, man muss es appreciaten. Man kann das mögen, man kann das auch scheiße finden, aber man sollte zumindest wissen, warum man es scheiße findet und nicht nur anderen Leuten nachplappern. Das ist so meine grobe Review zu The Last of Us 2. Ich finde es wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich finde es wirklich, 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 wirklich toll. Und ich muss sagen, ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich mich zwischenzeitlich so kurz mit diesem ganzen Hate und auch mit so zwei, drei Leuten, die mir geschrieben haben, auseinandergesetzt habe, weil die haben mich so auf so einen falschen Pfad geführt und die haben mich so mit ihren auswendig gelernten Argumenten, die sie aus irgendwelchen Foren hatten, vollgelabert, dass ich kurzzeitig dachte, ja, und dann spiele ich das Spiel durch und merke, das stimmt alles gar nicht. Und das ist einfach alles nur ausgedacht und dann und aus irgendwelchen YouTube-Videos nachgelabert. Und das ist einfach nur, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht mehr, warum 2020 Fans immer nur überall das Schlechte suchen müssen. Es ist doch, wir sollten doch dankbar sein, dass es Firmen gibt wie Naughty Dog, die ein Spiel schreiben, was so groß, so liebevoll und so eine Verneigung von dem Gamer ist. Mit so einem, also wirklich, ne, hier sind wir wieder beim Thema von der letzten Sendung, als ich mit Shogi geredet habe. Detail, Leute. Es geht ums Detail. Naughty Dog-Spiele sind generell voll mit Details und Last of Us 2 ist der Peak des Detailgrads, weil es so viel beinhaltet. So viel kleine, geile Sachen. Ich kann es immer nur wieder betonen, es ist wirklich ein saugutes Spiel. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann. Wenn ihr hier bis hierhin gehört habt, dann habt ihr es wahrscheinlich auch selber gespielt. Und dann seid ihr vielleicht genauso begeistert wie ich. Wenn nicht, dann ist es sehr, sehr schade. Aber dann kann man nichts machen. Aber zumindest habt ihr es gespielt und habt euch euren eigenen Eindruck gemacht. Für mich, wie gesagt, ich rede immer nur von meiner Meinung. Ich rede auch nicht davon, dass es die richtige Meinung ist. Aber aus meiner Sicht ist es wirklich bis jetzt Game of the Year. So. Und ich glaube auch nicht, dass es was toppen kann. So. Also es kommen noch ein paar Sachen, auf die wir uns natürlich freuen. Allen voran natürlich Cyberpunk. Aber auch da bin ich kritisch, weil mich das Thema Last of Us auch einfach so sehr beschäftigt. Aber Cyberpunk wird ähnlich polarisieren. Aber dass es so polarisiert, ist am Ende des Tages auch, demonstriert auch die Macht eines Last of Us. Und dass ein Star Wars oder ein Game of Thrones so polarisiert, demonstriert auch die Macht der jeweiligen Marken, weil wenn es den Leuten scheißegal wäre, dann wird es auch nicht polarisieren. Aber diese Spiele polarisieren, dieses Spiel polarisiert und es muss polarisieren. So, es muss einfach polarisieren und die Leute müssen da drauf schauen, müssen sagen so, yo, krass, okay, das finde ich mega oder das finde ich scheiße. Nur, wie gesagt, es lieben oder es hassen sollte man zumindest immer aus den richtigen Gründen und man sollte das Spiel kennen oder man sollte ihm eine Chance gegeben haben. Das ist eigentlich meine Hauptagenda heute. So, gebt dem Ding zumindest eine Chance. Selbst wenn ihr viel Schlechtes drüber gelesen habt von eigentlich nur einem kleinen Teil des Internets, aber er ist halt der lauteste. Und deswegen wirkt es, als würden es alle hassen. Aber wahrscheinlich, wenn wir jetzt von 50 Spielern, die ich kenne, die Last of Us 2 kennen, anrufen würden, fragen, wie findest du es, würden mir wahrscheinlich 48 sagen, oh mein Gott, das ist das Krasseste, was ich je gespielt habe. Und ich glaube, darum geht's am Ende des Tages, dass wir uns unser eigenes Bild machen. Von allem, was wir so konsumieren und dass wir aufhören, mit aller Macht nach Fehlern zu suchen. Alles macht Fehler. Und wenn wir immer nur Leute an unseren Fehlern bewerten würden oder Menschen, die ne, also dann würde euch, dann hättet ihr alle keine Freunde so, weil ihr alle Fehler habt. Und wenn alle eure Freunde so wären, würdet sagen so, ja, der hat aber mal das und das gemacht, ja, der hat auch mal, keine Ahnung, 100.000 Euro ans Waisenhaus gespendet, ja, der hat auch mal, als er 12 war, einen Lutscher geklaut. So, deswegen ist er, also versteht ihr, ich glaube, man muss immer das große Ganze betrachten und nicht immer nur Kleinigkeiten sich rauspicken. Und so ist es am Ende des Tages auch mit dem Spiel. Klar machte Lazarus zwei Fehler, jedes Videospiel auf der Welt macht Fehler, zeigt mir eins, was keinen Fehler gemacht hat, zeigt mir noch so einen perfekten Film, der keine Fehler gemacht hat, so, das werdet ihr nicht finden. Selbst in Star Wars Episode 4 oder Imperium schlägt zurück, sind Star Wars haben Fehler, so, ohne Ende. Aber so ist es halt. Und so ist es halt auch bei The Last of Us. Auch The Last of Us hat seine Fehler. Aber im großen Ganzen ist es einer der besten Titel der letzten Jahre. Punkt. Ja, und mit diesem Liebesbrief an Last of Us 2 möchte ich mich verabschieden aus der heutigen Sendung. Das war Ausgabe 28 von der Man Cave. Ich habe wirklich gerade sehr, sehr viel geredet. Es war mir ein Herzensthema. Ich bin wirklich begeistert. Ich bin mitgenommen. Ich bin immer noch emotional angeschlagen. Welches Spiel kann das? Welches Spiel kann das? Wirklich. Es ist ein Traum. Ein Traum. Und dann ist es noch so gut im Gameplay und so weiter und so fort. Es macht so viel Spaß. Es ist so abwechslungsreich. 30 Stunden, die rumgehen wie 10, Leute. Das ist wirklich großartig. Ja, in dem Sinne, ich ziehe meinen unsichtbaren Hut vor The Last of Us 2. Ich sage vielen Dank, Sony, vielen Dank, Naughty Dog, dass ich das dieses Jahr erleben durfte. Ich habe mich so krass drauf gefreut und ich wurde kein bisschen enttäuscht. Es ist anders geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Ich weiß gar nicht, was ich mir vorgestellt habe. Vielleicht habe ich auch mehr so klassisch wie Last of Us 1 mäßig gedacht. Aber ich bin so froh, das Spiel gespielt haben zu dürfen. Es war mir ein Geschenk. Es war mir ein Geschenk, das erleben zu dürfen. Und deswegen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Viel Spaß euch mit The Last of Us, wenn ihr es noch nicht gezockt habt. Wenn ihr es auch liebt, lasst gerne eure Meinung dazu im Discord da. Auch wenn ihr euch lange damit beschäftigt habt und es doof fandet, auch dann gerne. Einfach in den Discord tippen. Ansonsten soll es das gewesen sein. Wir sehen uns die Woche wieder im Stream, dann mit Dark Souls 3. Es geht endlich weiter. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Und wir schauen nochmal, was die nächsten Tage so weitergezockt wird. Es ist natürlich jetzt schwierig, noch so. Ich finde es immer schwierig, wenn man so einen Titel durchgezockt hat, sich überhaupt zu fragen, was zocke ich denn jetzt als nächstes? Ich meine, jetzt erscheint SpongeBob. Aber habe ich jetzt gerade Bock, SpongeBob zu zocken, nachdem ich das Ding gerade durchgezockt habe? Schwierig. Generell, gerade jedes Videospiel auf der Welt hat es jetzt für meinen Augen schwierig, von mir gezockt zu werden, weil ich einfach so begeistert davon bin. Aber es muss weitergehen. Und spätestens mit Ghost of Tsushima nächsten Monat geht dann auch die Grandiosität direkt weiter. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich drauf. In dem Sinne, Leute, Ausgabe 28 von der Man Cave ist over. Supportet das Projekt hier gerne auf Patreon. Folgt mir auf Instagram und ansonsten macht auch, was ihr wollt. Aber guckt mal, lasst auch was rein. Bis dahin, tschüss, das war euer Maxe. Ihr war die anderen. Küsschen.